Ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid alle ganz weit weg, aber ich habe eine laute Stimme. Ich kann auch ganz laut predigen. Nein, ihr hört mich ja. Wir haben ja hier eine coole Anlage. Wir sind in Genesis, in 1. Mose, Kapitel 4. Und leider ist der liebe Jörg krank und ja, ich vertrete ihn hier so gut ich kann. 1. Mose 4. Ich will eigentlich gar nicht groß irgendwie irgendwelche Vorreden halten. Gehen wir einfach gleich mal rein in den Text. Hier steht: Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Wir reden hier von Adam und Eva. Wie gesagt, wir sind ganz am Anfang unserer Bibel. Und ja, es geht wirklich so um den Anfang der Menschheit auch. Und sehr, sehr spannend. Steckt wahnsinnig viel hier drin. Im Rest der Bibel wird wahnsinnig viel zitiert aus diesen aus diesen Kapiteln eigentlich. Gerade 1. Mose wird eigentlich immer wieder zitiert. Verschiedene Geschichten tauchen auf, verschiedene Dinge werden hieran festgemacht. Also wir lesen hier einen wahnsinnig wichtigen Text, der so eine Art Grundstein ist von ganz viel. Woran wir glauben, sage ich mal. Selbst Jesus hat sich auch immer wieder bezogen auf diese Texte hier. Und wir haben davon gelesen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er den Menschen geschaffen hat, aber wie der Mensch, perfekt wie er war, gut wie er war, sehr gut wie er war, Gott sagte sehr gut, Prädikat sehr gut, so sehr gut wie der Mensch auch war, hat er leider an einem Punkt Gott weniger vertraut als der Schlange. Oder andersrum, der Schlange mehr vertraut als Gott. Und dadurch ist wahnsinnig viel kaputt gegangen. Wahnsinnig viel hat sich verändert dadurch. Und hauptsächlich ist die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerbrochen. Der Mensch konnte nicht mehr so sehr die intime, innige, persönliche Gemeinschaft mit Gott genießen wie am Anfang. Wir haben davon gelesen, dass Adam und Eva, dass sie mit Gott wandelten im Garten, was davon spricht, dass die beiden Gott sehr nahe waren. Da stand auch nichts zwischen ihnen. Kein böser Gedanke, kein Streit, kein böses Wort. Ich meine, man kennt das, wenn es gut läuft in einer Beziehung, vielleicht zwischen dir und deinen Eltern. So, ne? Ich meine, jeder von uns hatte mal Eltern oder hat Eltern. Und jeder von uns weiß auch, wie nervig und anstrengend und blöd das ist, wenn man Streit hat mit den Eltern. Wenn man sich eben überhaupt nicht eins ist, wenn man Dinge ganz anders sieht und da ist eigentlich gar keine Harmonie oder wenig. Jeder von uns hatte diesen Fall sicherlich schon mal. Aber wir kennen auch vielleicht, manche von uns, diese guten Momente, wo man merkt, ja, zwischen mir und meinen Eltern, da ist Harmonie. Ja, wir sind uns gerade eins irgendwie. Irgendwie läuft gerade. Und diese Harmonie zu ihrem himmlischen Vater, die hatten Adam und Eva. Es war eine echte, gute, tiefe Harmonie, nicht gestört von irgendwelchem Streit oder irgendwelchen anderen Dingen. Ja doch, dann wurde sie gestört. Leider wurde die Harmonie gestört und zerstört. Der Mensch ist auch nicht bereit, unbedingt die Schuld einzugestehen, hat vielleicht Angst davor, auch die Schuld ganz zu übernehmen. Er weiß so ein bisschen, was das vielleicht bedeutet, und deswegen verschiebt er die Schuld, sagt, der andere hat Schuld und Gott, eigentlich hast du auch ein bisschen Schuld. Also eigentlich, ja, musste es so kommen. Und der Mensch gibt hier am Ende von Kapitel 3 eigentlich leider kein gutes Bild mehr ab, bis dass er dann gehen muss und wie gesagt, Gott ihn fortschicken muss aus dieser innigen Gemeinschaft. Und letztendlich geht es dann, oder ist das Ziel eigentlich mit uns, dass Gott mit uns hat, diesen Zustand wiederherzustellen. Das ist der Ausgangspunkt und alles, was Gott will, ist im Grunde, diese Situation wiederherzustellen. Es klingt ganz einfach und das ist es im Grunde, es ist simpel. Aber Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass diese Einheit, diese Harmonie, diese Nähe, dass sie wieder hergestellt wird. Und irgendwann wird Gott das auch ganz tun. Das lesen wir in der Offenbarung. Wir wissen, ja, Gott wird seinen Plan verwirklichen. Wir werden sozusagen wieder zurückkommen ins Paradies. Wir werden wieder wie im Garten Eden Gott so nah sein, wie Adam und Eva Gott nah waren. Ja, dahin wird Gott wieder alles, ja, er wird es dahin lenken. Er tut alles dafür, dass das passiert. Aber erstmal ist hier Krise. Und mitten in dieser Krise, Kapitel 4, Vers 1, mitten in dieser Krise kriegen Adam und Eva ein Kind. Und es ist eigentlich ein Zeichen der Hoffnung, es ist was Wunderschönes. Erstmal müssen wir festhalten, Adam erkannte seine Frau, das heißt, sie haben miteinander geschlafen, sie hatten Sex und genau das hatte Gott ihnen auch befohlen. Es ist etwas Wundervolles und Gutes, was Gott ihnen da geschenkt hat. Wir erinnern uns kurz daran, dass Mann und Frau beide das Ebenbild Gottes sind. Beide zusammen sind das Ebenbild Gottes und sie waren nackt, sie schämten sich nicht voreinander. Es war alles gut. Und somit wissen wir auch, dass der Sex zwischen Mann und Frau etwas Gutes ist, in einer ehelichen Beziehung zueinander. Ist etwas Gutes, ist etwas Göttliches. Etwas, was sogar Gott widerspiegelt. Wenn es in Reinheit ist in der Ehe, wenn es in Liebe ist zueinander und in dass einer den anderen höher achtet als sich selber, dann ist es etwas Wundervolles und von Gott Gegebenes und Gutes. Und Adam und Eva, und das ist das erste Gebot, was Gott dem Menschen gibt. Es ist, seid fruchtbar und vermehret euch. Adam und Eva halten das erste Gebot. Sie erkennen einander. Sie schlafen miteinander, so wie Gott es befohlen hat. Und Gott hat gesagt, ja, vermehret euch. Auch das tun sie. Auch das passiert unweigerlich meistens. Wenn es nicht passiert, dann liegt es vielleicht daran, dass wir bestimmte körperliche Unperfektheiten haben, Dinge, die das verhindern können, dass wir nicht mehr ganz so toll funktionieren, wie wir vielleicht sollten, bis hin, dass wir vielleicht krank sind in der einen oder anderen Hinsicht. Auf jeden Fall, normalerweise kommt es dann auch dazu und so hat Gott es auch eingerichtet und da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran oder so. Ist etwas Wunderbares. Und Eva freut sich auch und sie sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Ich möchte hier, dass wir einmal kurz darauf achten, mit dem Herrn. Sie sind zwar nicht mehr im Garten Eden, aber Eva weiß, trotzdem ist das mit Gottes Hilfe passiert. Gott hat mir trotzdem beigestanden. Wir kriegen hier so einen Funken, so eine Idee davon, dass Gott doch noch bei ihnen ist, obwohl es nicht mehr so ist wie früher. Aber Gott scheint sie nicht ganz verlassen zu haben. Nein, Gott steht ihnen immer noch bei in den schweren Situationen des Lebens. Und eine Geburt, meiner Einschätzung nach, ist eine schwere Situation. Zumindest bei meiner Frau kam es mir vor wie eine schwere Situation. Und für mich war es auch eine schwere Situation zu sehen, ja, wie sie gelitten hat bei der Geburt. Und Eva weiß, ohne Gottes Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ohne Gottes Hilfe hätte ich dieses Kind nicht zur Welt bringen können. Und ich glaube, jeder, der ehrlich ist, oder jeder von uns, der mal in der Situation kommt, ein Kind zu bekommen, wird das auch einmal wissen, ja, das kann eigentlich nur durch Gottes Hilfe. Das ist ein Wunder überhaupt, dass ein Kind entsteht. Überlegt mal, das ist das erste Kind, was sozusagen vom Menschen produziert wird, wenn ihr so wollt. Das erste Kind, was in einen Mutterleib heranwächst. Adam und Eva kannten das nicht. Und hier ist sozusagen der erste Mensch, der auf diesem Weg, den Gott erfunden hat. Es ist Gottes Erfindung, Gottes Trademark. Gott hat das Copyright auf dieses System. Ja? Krass manchmal, sich darüber, ja, das sich vorzustellen, aber das hat Gott sich ausgedacht. Das ist seine Idee, wie wir uns reproduzieren sollen. Sie weiß, ich habe das nur mit Gottes Hilfe geschafft. Und sie denkt wahrscheinlich, das ist jetzt der Mann. Ja, ich habe einen Mann mit Gottes Hilfe geboren. Und sie weiß noch, es klingt noch in ihren Ohren, was Gott zu ihr gesagt hat. In dem Kapitel davor, in Kapitel 3, Vers 15, hat Gott gesagt, er wird dir den Kopf zertreten, das sagt er zur Schlange. Zum Satan, zum Widersacher, sagt er, er wird dir den Kopf zertreten, der Nachkomme der Frau. Und du wirst ihm in die Ferse stechen und Eva denkt wahrscheinlich, das ist der Mann. Ich habe einen Mann zur Welt gebracht und der wird jetzt dieser dämlichen Schlange, die hier alles kaputt gemacht hat, den Kopf zertreten. Und sie freut sich, denke ich. Und es ist eine gute Sache. Und ja, sie denkt, das wird der Retter sein, ein Stück weit. Das wird der sein, der die Schlange beseitigt. Das wird vielleicht der sein, der, wie soll ich sagen, vielleicht alles wieder gut macht. Ich meine, wenn die Schlange weg ist, dann ist ein Stück weit doch auch irgendwie das Böse weg, oder? Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass sie ein Stück weit denkt, ja, vielleicht rettet uns dieses Baby, wenn es groß ist. Vielleicht wird es alles wieder gut machen. Es ist ein bisschen so wie bei David, als Samuel losgeht, von Gott geschickt und sagt, Gott sagt, ich will einen neuen König salben in Israel. Geh zu dieser Familie und Samuel macht sich auf. Er sieht diese ganzen Brüder, ihr kennt die Geschichte, einer nach dem anderen stellt sich vor und Samuel denkt jedes Mal, das muss er sein, der ist groß, der ist stark, das ist ein guter König und Gott sagt, nein. Dann kommt der Nächste und David denkt, oh, das könnte er auch sein, ja. Gott sagt wieder nein. Er sagt die ganze Zeit nein, 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 nein. Und dann sagt Samuel irgendwann, hast du noch irgendwo einen Sohn rumfliegen? Also waren das alle deine Söhne oder versteckst du noch irgendwo einen von mir? Ja, ja, draußen ist noch unser Kleiner. Ja, hol den mal rein. Und dann David. David. Und Gott sagt ja. Dieser kleine David. Der sieht nicht unbedingt besonders königlich aus. Wir lesen, dass er so rötliche Haut hat, von der Sonne gebrannt irgendwie. Sieht halt aus wie ein Landsmann. Nicht wie ein König. Er sieht aus wie ein Bauer. Wie ein Farmer. Ja, wie ein Viehzüchter. Nicht besonders königlich. Aber Gott sieht das Herz. Das sagt Gott dann auch. Ich sehe das, was drinnen ist. Ihr Menschen seht immer nur das, was außen ist. Aber ich sehe, was drinnen ist. Und Eva sieht keinen. Und ich meine, er ist klein, er ist ein Baby. Aber er ist der Erste. Er wird ein Mann, das weiß sie. Obwohl sie sowas natürlich noch nie miterlebt hat, wie ein Kind altert und wächst und so. Wahnsinn, oder? Das muss man sich mal vorstellen. So, ich erziehe das erste Kind, was es gibt auf der Welt. Wie geht das? Wie geht Erziehung? Was mache ich mit so einem kleinen Ding? So einem kleinen Menschlein? Nein, ich persönlich denke, Adam und Eva waren ziemlich schlau. Ich denke schon, dass sie gute Ideen hatten. Und trotzdem, sie waren Menschen, sie haben ihn gesehen und dachten, das ist der Retter. Aber Gott wusste, nein, das ist er nicht. Im Gegenteil, es wird ein Zerstörer sein. Es wird kein Retter sein, dieser Kain. Er wird zerstören und kaputt machen. Das ist echt tragisch. Und der zweitgeborene Sohn, das wird eigentlich der Mann nach Gottes Herzen sein. Das wird ein Hirte sein, ein David. Dieser Abel, das ist eigentlich derjenige, welcher. Wir lesen mal einfach weiter hier. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde Schafhirt. Kain aber wurde ein Ackerbauer. Also zwei unterschiedliche Brüder. Sie teilen sich so ein bisschen das ganze Ressort Landwirtschaft auf. Das war eigentlich damals und vielleicht sogar auch heute noch ganz gängig. Ne? Du hast einmal auf der einen Seite die Viehzucht und auf der anderen Seite den Ackerbau. Ganz natürlich, ganz normal, dass der eine sagt, okay, mein Schwerpunkt ist eher hier und der andere sagt, das ist mein Ding und ich hüte die Tiere und du machst den Acker klar. Und so ist Abel eben dieser Hirte und Kain ist dieser Bauer, dieser Landsmann, ja, ein Arbeiter. Im Grunde wie die beiden Söhne, oder? In Lukas 15, der eine ackert auf dem Feld, der ältere Bruder, der Kain, er ist ein Arbeiter. Und Abel hütet die Schafe. Ich weiß nicht, wie anstrengend das ist. Ja, ist bestimmt auch nicht einfach. Ist auch Arbeit, auf jeden Fall. Aber halt eine ganz andere Arbeit. Ich will das auch gar nicht irgendwie gegeneinander, ich glaube, das ist auch gar nicht vom Text so gewollt, dass man das irgendwie so gegeneinander aufdingst. Auf jeden Fall haben sie so diese beiden verschiedenen Ressorts. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Also beide bringen jetzt unterschiedliche Opfergaben. Hier steht, nach einer ganzen Zeit passiert das. Wir wissen nicht, was damit für ein Zeitraum gemeint ist. Sind damit Monate gemeint, Jahre oder ein Jahr? Ist das hier so eine Art Erntedankfest? Keine Ahnung, es klingt so ein bisschen irgendwo an, ne? So, Kain hat geerntet, er hat die Früchte vom Feld geholt und er bringt einen Teil davon Gott als Opfer da. Und auch Abel, er bringt von den Erstlingen seiner Herde. Also wir haben hier zwei verschiedene Opfergaben und vielleicht haben wir hier auch einen der Schlüssel oder der Gründe, oder vielleicht erkennen wir hier schon so eine Sache, denn wir lesen, dass Kain von den Früchten, es wird nicht irgendwie genauer darauf eingegangen, er bringt Früchte vom Feld dar. Aber Abel, er bringt die Erstlinge seiner Herde dar und von ihrem Fett. Und das spricht schon so ein bisschen von unterschiedlicher Qualität. Kain nimmt das, was er hat, einen Teil davon und bringt das vor Gott. Aber Abel scheint besonders zu schauen, dass er den Erstling nimmt aus seiner Herde. Er scheint besonders Wert darauf zu legen, Gott das Beste sozusagen zu geben. Während Kain mehr oder weniger irgendetwas vor Gott bringt, einen Teil seiner Ernte, bringt Abel etwas sehr Spezielles von seinem Ertrag sozusagen. Etwas Besonderes. Vielleicht von besonderer Qualität. Und das eine, ja, das sind Früchte und Gemüse oder so. Und das andere ist eben wirklich ein lebendiges Tier. Und hier zeichnet sich eigentlich schon etwas ab, was Hebräer 9 beschreibt, und das möchte ich einfach mal lesen, Hebräer 9, Vers 19, und was eigentlich durch die ganze Bibel hindurch weiter verfolgt wird. Hebräer 9, Vers 19, das ist eben das Opfer von Tieren und was uns fremd ist, aber was eine große Rolle spielt und was eine große Wichtigkeit ist, das Vergießen von Blut. Das Vergießen von Blut. Es ist uns heute wirklich sehr, ja, keiner von uns ist irgendwie Schlachter, keiner von uns ist Bauer. Wir sind alle hier Großstadtmenschen, sage ich mal. Vielleicht hat der eine oder andere, also ist vielleicht in seiner Kindheit irgendwie groß geworden in einer Umgebung, wo mal ein Huhn geschlachtet wurde oder ein Schwein oder so. Aber ich schätze mal, eher weniger von uns haben das jemals so richtig erlebt. Also wir sind keine Landsmänner, die meisten von uns. dann kennen wir das Opfern von Tieren sowieso eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ne? Das ist schon lange hier eigentlich kein großes Thema mehr. Aber Hebräer 9, Vers 19. In der Bibel ist es aber natürlich ganz, ganz anders. Ich lese mal aus der Neuen Genfer. Nachdem Mose das Gesetz vor versammeltem Volk Gebot um Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken, sowie Wasser, scharlachrote Wolle und ein Isopbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von neuem, und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar, und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeit, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, dass die Sünden der ganzen Menschheit, krass, ne? Der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Hier wird eigentlich ganz deutlich, dass sich ja bis zu Jesus hin dieses Prinzip nicht verändert hat. Dieses Prinzip, dass ja Blut nötig ist, um Sünde zu vergeben. Und Blut stellt in der Bibel eigentlich das Leben dar, das Leben an sich. Es musste also ein Leben sozusagen getauscht werden gegen das andere Leben. Ein Leben musste gegen unser Leben getauscht werden. Und so auch hier bei Abel. Er bringt einen Bock, er bringt ein Lamm. Er vergießt Blut und opfert Gott. Und das entspricht natürlich, ja, es entspricht eben dem, wie es sein muss. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose. Weiter. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Erstmal möchte ich hervorheben, dass Gott hier erstmal auf die Person schaut. Man macht es oft sehr stark an diesen Opfergaben fest und sagt so, ja, der eine bringt halt nur sein dummes Gemüse daran, so, pff, ja, Gemüse. Und der andere bringt so ein richtiges Fleisch, so ein richtiges Schaf, so ein lebendiges Wesen. Ne? Es gibt ein schönes Grillfest, ein schönes Barbecue. Ist ja logisch, was besser ist, ne? Oder was wertvoller ist, ist ja ganz klar. Aber hier steht auch, und ich denke, das ist der zweite Grund, Gott schaute auf Abel und seine Opfergabe. Er schaute auf Abel, er schaute auf Abels Herz, er schaute auf Abels Haltung. Mit welcher Haltung brachte Abel ja sein Opfer dar? Und dann schaute er auch auf Kain und sein Opfer. Aber mit welcher Haltung brachte Kain seine Opfergabe dar? Und da gibt uns eigentlich Hebräer, wir sind heute so ein bisschen viel in Hebräer, aber es ist schön, Hebräer 11, könnt ihr mal aufschlagen, Hebräer 11, Vers 4, natürlich nur, wenn ihr wollt, da lesen wir auch nochmal etwas über Abel und viele von euch kennen sicher diese Verse. Hebräer 11, Vers 4, da steht, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Ich meine, die Frage ist natürlich, die liegt auf der Hand. Ich meine, jeder, der diesen Text liest in 1. Mose, denkt sich so, wow, irgendwie unfair, oder? Also irgendwie willkürlich, oder? Gott scheint mehr oder weniger es auszulosen oder auszuwürfeln, wen er jetzt bevorzugt oder so. Es wird uns hier auch in 1. Mose keinen Grund genannt. Außer vielleicht das, was ich eben erwähnt habe. Das kann man sich so ein bisschen herleiten, aber es wird hier nicht explizit gesagt, warum. Aber hier in Hebräer finden wir einen Hinweis, warum das so war. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Fragt hier Paulus. Oder der Autor von Hebräer, wahrscheinlich Paulus. Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Hier finden wir den Schlüssel. Warum hat Gott Abels Gabe besser gefallen? Warum hat er sie angenommen? Er hat gesehen, dieser Abel vertraut mir. Ja, er ist der Zweitgeborene, aber er vertraut mir. Er vertraut auf mich. Er vertraut auf meine Gnade. Er vertraut auf meine Hilfe. So wie Eva gesagt hat, ich habe mit Gottes Hilfe dieses Kind zur Welt gebracht. So wusste Abel, ja, ich habe Erfolg, ich bin gesegnet, ich bin überhaupt am Leben, weil Gott mich segnet, weil Gott mir gnädig ist. Er glaubte und er vertraute. Ja, Abel vertraute Gott anders als seine Eltern damals, oder? Seine Eltern haben Gott nicht vertraut. In dieser einen wichtigen Situation, da haben sie Gott nicht vertraut. Da haben sie jemand anders vertraut. Und es war schlecht, sehr schlecht. Aber Abel scheint Gott ganz zu vertrauen in seinem Leben, in jeder Situation. Baut er auf Gottes Hilfe. Er rechnet mit Gott. Leute, das müssen wir machen. Wir müssen mit Gott rechnen. Wir müssen Gott in unsere Rechnung mit einbeziehen. So oft hat Gott keinen Platz in unseren Plänen, in unseren Überlegungen. Wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Wie erreiche ich jenes Ziel oder dieses Ziel? Und dann irgendwann, ja Gott, du kannst auch noch ein bisschen Segen dazu geben. Dann noch so ein kurzes Gebet, so für, ja, für den, will ich sagen, für den Schein, aber weil es so ist, weil man es so macht. Aber rechnen wir so richtig mit Gott? Ist er so ein richtig großer Bestandteil in unseren Überlegungen? Rechnen wir mit ein, dass Gott Wunder tun kann? Rechnen wir mit ein, dass Gott mächtig ist? Rechnen wir mit ein, dass Gott alles verändern kann? Dass Gott Tote zum Leben erwecken kann? Dass er Wege dort schaffen kann, wo keine Wege sind? Ich denke an das Schilfmeer. Dass er Dinge tut, von denen wir nicht mal wussten, dass es sie gibt. Ich glaube, so vertraute Gott Abel und so müssen wir Gott auch mit einbeziehen in unsere Rechnung, in unsere Pläne. Und Abel wusste, alle Ehre gebührt Gott, alle Ehre gebührt Gott, aber Kain vertraute anscheinend Gott nicht in derselben Form. Ich will nicht sagen, dass er Gott gar nicht vertraute, aber trotzdem, da war irgendwas grundlegend anders bei Kain. Und das merken wir jetzt auch. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Ich meine, so ist das, wenn man wütend wird. Bei meinem kleinen Sohn Yoshi ist das so. Wenn er sauer wird, es ist eingebaut in uns. Ja, anscheinend. Dann senkt er seinen Blick. Ich weiß nicht. Man kann schwer dann denjenigen angucken manchmal, auf den man sauer ist. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Es ist einfach so. Ich kenne es auch von mir. Kain senkt den Blick. Das heißt aber auch, er kann nicht mehr nach oben schauen zu Gott. Er senkt den Blick. Er sieht nur noch, was vor Augen ist. Er macht seine Rechnung ohne Gott. Er sieht nur noch seinen Bruder. Er ist nur noch neidisch, eifersüchtig. Aber er sieht nicht mehr Gottes Gnade. Er bezieht Gott nicht mehr mit ein, er senkt seinen Blick. Er möchte auch nicht, dass Gott reinredet. Wisst ihr, manchmal schotten wir uns so ab von Gott, senken unseren Blick und ziehen unser Ding durch, weil wir genau wissen, was Gott dazu sagen würde. Und wenn wir aufschauen würden, wissen wir genau, dann könnten wir es nicht mehr tun. Kennt ihr diese Situation? Wenn du denkst, wenn ich jetzt anfange zu beten, dann mache ich es nicht mehr. Also bete ich nicht. Also senke ich meinen Blick. Nicht, dass Gott mein Herz irgendwie noch weich macht und ich es dann lasse. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Und jeder von uns kennt bestimmt auch diese Eifersucht, diesen Neid. Ich meine, ihr kennt das vielleicht aus so Kindergartenzeiten, als ihr Kinder wart. Aber leider kennen wir es auch als Erwachsene. Das ist ja das Schlimme. Es hört ja nicht auf. Klar, es wird weniger. Wir reifen natürlich. Wir lernen besser, mit diesen Gefühlen umzugehen. Wir haben Strategien entwickelt, diese Neidgefühle, diese Eifersucht einzuhegen, einzudämmen, zu unterdrücken. Aber trotzdem kommt es manchmal hoch, überraschend manchmal. Manchmal erschrecken wir uns über uns selber und denken, was ist los, Herz? Was? Hast du das gerade wirklich gedacht? Kennt ihr das, wenn du denkst, habe ich das gerade wirklich gedacht? Und noch schlimmer, habe ich das gerade wirklich gesagt? Das ist noch schlimmer. Passiert leider auch manchmal. Und Worte kann man nicht wieder zurück in den Mund schieben. Die sind draußen und sie entfalten ihre Wirkung. Also immer gut nachdenken, was ihr sagt. Eigentlich sollte sich Kain freuen für seinen Bruder. Das wäre das Normale, Gute, so wie Gott sich das eigentlich vorstellt zwischen uns. Dem einen passiert etwas Gutes und du sagst, Halleluja! Ich freue mich so für Friederike, dass ihr Studium so gut läuft, dass sie irgendwann total die schlaue Akademikerin ist und ich nicht. Ich habe nur eine Ausbildung gemacht, ich bin nur Erzieher. Vielleicht ist sie irgendwann Professorin und ich nicht. Halleluja, bei ihr läuft. Oder ich bin Single, aber ich freue mich so, dass meine beste Freundin jetzt einen Freund hat. Nein, dass sie sogar verlobt ist und bald heiratet. Das ist ja so toll. Halleluja. Wow. Ich freue mich so für andere mit. Ja, das ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön, dass es dem so gut geht. Okay, das ist wirklich, ich meine, ja, was soll man da sagen? Aber ich habe schon oft erzählt, aber ein guter Freund von mir hat irgendwann mal angefangen, Gitarre zu lernen. Und vorher war ich der gute Gitarrenspieler hier in der Gemeinde. Außer Jörg natürlich. Und Achim Wohlfahrt. Aber so von den Jüngeren war ich so gefühlt der gute Gitarrenspieler. Und dann fing er an, Gitarre zu lernen. Und ich dachte so, ja, wird eh nichts. Ne? Es klang schrecklich, wenn er spielte, furchtbar. Und ich werd's. Das war okay für mich, ich war damit zufrieden. Er konnte mir nicht gefährlich werden. Er war so schlecht, man konnte es kaum anhören. Aber dann wurde es irgendwie immer besser. Er investierte ziemlich viel Zeit, er war ehrgeizig. Und ich merkte so ein bisschen, wurde mir so ein bisschen mulmig. Ich dachte so, er wird ja langsam richtig gut. Das gefällt mir aber gar nicht. Bis jetzt war ich eigentlich immer der gute Gitarrenspieler hier in der Gemeinde. Und dann kam es irgendwann so, dann fing er noch an, so Zupftechniken zu entwickeln und so Sachen. Und ich merkte so, tschüss, der hat mich schon überholt jetzt. Der ist jetzt besser als ich. Und da hätte ich eigentlich sagen müssen, Halleluja, preis den Herrn. Das ist das total toll für die Gemeinde, dass es einen zweiten gibt davon. Ja, dass nicht nur ich gut Gitarre spielen kann, sondern auch noch ein zweiter. Das ist ja doppelt gut. Da fließt ja der doppelte Segen in die Gemeinde. Dann sind die Geschwister doppelt ermutigt. Das ist doch total toll. Dann können wir uns die Arbeit teilen. Aber nein, so denkt man nicht, wenn man so fies drauf ist, wie ich damals war. Nein, so denkt man nicht. Dann denkt sich so, ich dachte mir so, nein, das ist total scheiße. Jetzt spielt er besser Gitarre als ich. Jetzt bin ich nicht mehr der gute Gitarrenspieler, jetzt ist er der gute Gitarrenspieler. Und alle hören jetzt nur noch ihm zu und alle loben jetzt nur noch ihn, dass er so gut Gitarre spielt. Alle kommen jetzt zu ihm nach dem Lobpreis und sagen, sag mal, wie lange spielst du eigentlich schon Gitarre? Das ist so eine Frage, die hört man gerne als Gitarrist. Weil der nächste Satz dann ist, boah, dafür spielst du aber schon richtig gut. Und man freut sich schon so auf diesen Satz. Oder der nächste Satz ist, ja, und warum spielst du denn immer noch so schlecht? Aber das sagt keiner. Ne? Aber die Leute kamen jetzt nicht mehr zu mir, sondern zu ihm. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das ist ganz schön hart. Aber Gott hat echt zu meinem Herzen geredet. Er hat mich überführt durch seinen Heiligen Geist. Er hat gesagt, Stefan, bist du verrückt? Was denkst du da? Komm mal klar auf dein Leben. Bist du völlig ein Idiot oder was? Und Gott hat mich total geheilt. Und ja, ich bin auch wirklich schon, glaube ich, gereift so in ihm. Aber ich will nicht sagen, dass ich niemals neidisch bin. Aber es ist schon viel, viel besser geworden. Aber ihr kennt das. Jemand hat den besseren Job. Jemand hat die hübschere Frau. Jemand hat den reicheren Mann. Jemand hat einfach den lieberen Mann als man selber, der total lieb ist und seiner Frau die Wünsche vor den Augen abliest. Jemand hat die gehorsameren Kinder als ich. Ich wollte nicht sagen, die besseren Kinder, aber seine Kinder sind wirklich krass. Die sind total gut. Die sind gut in der Schule, die gehorchen ihren Eltern, die sind total intelligent, die sind aber auch voll demütig und voll liebevoll. Wow. Und ja, da kann schon mal sowas wie Neid und Eifersucht regt sich dann so in einem. Und dann sagt man am besten in Jesu Namen, man sticht dem am besten ein Dolch durchs Herz. Nein, ist doch toll, ist doch gut. Preist den Herrn dafür, er ist so gesegnet, das ist gut. Aber weil Gott uns ja kennt, Gott weiß ja, dass wir so sind. Und so ticken wir alle ein Stück weit. Deswegen steht es ja auch in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein. Weil Gott uns kennt, wir sind neidisch, wir sind so. Das ist unsere böse, ja, das ist unsere Natur, unsere menschliche Natur. Unser Fleisch, das ist eben neidisch. Das gönnt dem anderen eben nicht das Gute oder das Bessere. Weil wir das Bessere haben wollen und nicht, er soll es nicht haben. Es ist eigentlich wie im Kindergarten. Aber das ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Und es fängt so ganz süß und klein an. Aber es kann sich so steigern und dich extrem, es kann dich erstmal, einerseits kann es dich vielleicht verbittern, dass du bitter wirst, dass du immer daran denkst, wie gut hat er es, wie gut hat sie es und wie schlecht habe ich es dagegen. Ich habe das alles nicht. Ich muss ohne das alles klarkommen. Aber sie hat ja alles. Ja? Für sie ist es ja leicht, Jesus nachzufolgen. Für mich ist es schwer. So als Single, ganz alleine, auf mich gestellt. Ohne so einen tollen Mann und die ganzen Kinder und das Geld. Und wenn man immer wieder so denkt, kann es einen bitter machen. Bitter gegenüber Gott, bitter gegenüber deiner Schwester oder deinem Bruder. Das ist diese ekelhafte Bitterkeit, die unser Herz kaputt macht wie Säure. Es kann uns aber auch wie bei Kain zornig machen, richtig zornig, richtig aufregen. So, manche Typen sind so. Die regt das auf, die macht das nicht bitter, die werden einfach sauer darüber. Das ist einfach unfair. Das ist nicht gerecht. Mann, wir sind Brüder. Warum, Gott, segnest du ihn und mich nicht? Ich meine, irgendwie hat Kain gemerkt, Abel geht es besser als mir. Ich weiß nicht, wie sich das gezeigt hat. Hier steht nur, Gott sah das, Gott blickte auf Abel und seine Opfergabe, was auch immer das heißt.
Aha.
Jo. Und bei Kain so, nope. Oder natürlich heißt es das nicht. Das bedeutet letztendlich, es war irgendwie ersichtlich, Abel war gesegneter zwischen ihm und Gott. Da war irgendwas Positives, Lebendiges, Fröhliches, Schönes. Und zwischen Kain irgendwie nicht. Bei ihm war es irgendwie nicht so. Es war irgendwie tot, kalt. Nicht so schön, nicht so gut. Es war nicht so dieses mit Gott wandeln. Das ist immer wieder interessanterweise gerade so in Genesis so ein Thema, mit Gott wandeln. So Henoch wandelte auch mit Gott. Adam und Eva ja auch am Anfang. Aber Kain wahrscheinlich nicht. Abel wahrscheinlich. Wir sind Brüder, das ist unfair. Aber das ist gefährlich, wenn wir dem auch nur so einen kleinen Spalt geben, diesen ganzen Gefühlen, diesem Neid und diesem Zorn, dann begeben wir uns in eine große Gefahr. Wir müssen gleich von Anfang an sagen, weg damit. In Jesu Namen, weg damit. Weg aus meinem Herz, weg aus meinen Gedanken damit. Ich lasse dem keinen Raum. Jakobus 1,20, da steht, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Man kann sich das zwar einreden, das ist ein gerechter Zorn, ich bin zu Recht sauer. Das ist wirklich unfair. Ich bin nur jemand, der ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und das ist extrem gestört durch dieses Ungleichgewicht. Aber das ist im seltensten Fall unsere Motivation, dieser wirkliche Gerechtigkeit. Nein, es ist meistens Neid und nicht Gerechtigkeit. Und der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Vielleicht, was vor mir recht ist. Ja, für mich wäre es recht, wenn ich ganz viel davon abkriege, von dem Guten, was der andere hat. Das wäre in meinen Augen recht und ich bin auch zu Recht zornig. Aber vor Gott ist es nicht recht. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Hört auf diese Botschaft. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst und darauf kommen wir jetzt gleich noch. Also lasst dem Zorn keinen Raum. Zorn bringt uns zu nichts Gutem. Und Jakobus sagt, leg alles ab und höre bereitwillig auf Gottes Botschaft. So, was passiert jetzt bei Kain? Kain kriegt jetzt eine Botschaft von Gott. Genau das, was in Jakobus steht. Gott schickt jetzt Kain eine Botschaft. Er redet sogar mit ihm. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Wir denken wieder an Lukas 15. Der Papa geht nach draußen zum älteren Sohn. Sohn, was ist los? Warum bist du zornig? Kain, was ist los? Warum bist du zornig auf deinen Bruder? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über die Sünde herrschen. Kain kriegt hier eine Warnung von Gott, aber er hört nicht auf Gottes Warnung. Er tut nicht, was Jakobus sagt. Nein, er hört nicht auf Gottes Warnung. Er betrügt sich selbst. Und Gott sagt, Kain, eigentlich solltest du über die Sünde herrschen und nicht andersrum. Nicht die Sünde soll über dich herrschen. Diese Gedanken sollen dich nicht beherrschen. Dein Zorn soll dich nicht beherrschen. Du sollst deinen Zorn beherrschen. Du solltest der Herr sein über deine Gefühle. Deine Gefühle müssen sich dir unterordnen. Sie müssen sich dem unterordnen, was du weißt, was gut und richtig ist vor Gott. Deine Gefühle müssen da drunter sein, unter der Herrschaft, unter deiner Herrschaft. Aber so ist es bei keinem nicht. Und Paulus kennt das auch. In Römer 7 schreibt er diese berühmten Verse. Da schreibt er in Römer 7, 14, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Und er spricht von der menschlichen Natur, wie der Mensch ohne Gott und ohne den Heiligen Geist lebt. In welchem Zustand der Mensch ist. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und ich glaube auch nicht, dass Kain es voll cool fand, dass er gerade seinen Bruder dann ermordet hatte. Also, denke ich mal, er tat wahrscheinlich auch etwas, was er eigentlich nicht tun wollte so richtig. Aber irgendwie schon. Der Zorn, die Sünde trieb ihn dazu. Seine eigene Natur, seine Gefühle beherrschten ihn und nicht er sie. Und wie ist es bei uns als Christen? Sind wir auch in dieser Lage? Sind wir auch beherrscht von unseren Sünden? Tun wir auch immer das, was wir nicht tun wollen? Römer sagt eigentlich nein. Wenn wir in Römer 8, Vers 2 lesen, dann sagt Paulus, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Sünde ist nicht mehr, herrscht nicht mehr über uns. Nein, wir können jetzt durch Christus über sie herrschen. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wir sind frei von dieser Gebundenheit. Wir sind frei von der Herrschaft der Sünde. Auch frei von unserem Zorn. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen zu unserer Bitterkeit, zu unserem Zorn. Nein in Jesu Namen. Ich will mich freuen mit meinem Bruder. Ich will nicht neidisch sein. Ihr jedoch steht nicht mehr, Römer 8, Vers 9, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wir haben jetzt einen neuen Herrscher. Das ist nicht mehr unser Zorn, unsere Bitterkeit, unsere Begierden und Gelüste, das ist Gottes Heiliger Geist, Gott in uns. Das ist unser Herrscher. Wir sind nicht in Kains Situation, aber wir kennen vielleicht Kains Gefühle ein bisschen. Und dann geht es hier weiter. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht. Er lügt Gott ins Gesicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch.
Hör nicht.
Das Blut deines Bruders, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her, sagt Gott. Kain kann es nicht hören, Gott kann es hören. Gott sieht auch das Verborgene, das, was wir nicht sehen, Gott sieht das. Er sieht, was wir alles anstellen im Verborgenen. Er sieht, was alle Menschen so treiben, ihre bösen Dinge, ihre bösen Taten. Das, was wir nicht hören, was wir nicht sehen, Gott hört es und sieht es. Also Gott weiß natürlich, was passiert ist. Und das Blut von Abel schreit zu Gott. Das steht auch in Hebräer 12, Vers 24. Da steht, und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Oder man kann auch übersetzen, das noch besser redet als Abels Blut. Und das ist krass, oder? Abels Blut ruft Gerechtigkeit. Abels Blut schreit zu Gott und sagt, Herr, mein Bruder hat mich erschlagen. Gerechtigkeit. Aber das Blut von Jesus, der auch ohne Schuld umgebracht wurde, genau wie Abel, der nichts gemacht hatte, außer Gott zu gehorchen und mit Gott zu wandeln. Sein Blut schreit zu Gott und es schreit, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist unser Herr, Jesus. Sein Blut, es ruft auch zu Gott. Aber es ruft anders, es ruft um Vergebung für unsere Sünden. Sein Blut sagt, Herr, sie wissen nicht, was sie da getan haben. Vergib ihnen. Und das betet Jesus auch für uns. Und das hat Jesus für uns getan. Wir lesen jetzt hier kurz noch zu Ende und dann sage ich noch ein, zwei Sachen, die mich hier noch so, oder die mir so eindrücklich hier sind, in der ganzen, gesamten Geschichte. Vers 11, und nun verflucht seist du von dem Ackerboden, sagt Gott, von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden, und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Krass, oder? Wir sehen hier eine Riesenparallele eigentlich. Eigentlich wiederholt sich die Geschichte nur. Die Geschichte von Adam und Eva, die Geschichte von seinen Eltern, sie wiederholt sich in anderer Form. Es ist krass, wie sich Geschichte manchmal wiederholt. Wir Menschen sind immer gleich. Wir machen immer dieselben Fehler. So kommt es mir vor, wenn ich das hier lese. Wir haben Kain und Kain vertraut der Sünde mehr als Gott. Er beherrscht nicht die Sünde, er lässt sich von der Sünde beherrschen. So wie Adam oder Eva der Schlange mehr vertraut hat als Gott, vertraut Kain seinem Zorn und seinen Gefühlen mehr als Gott. Dann der Mord, der Sündenfall. Dann kommt Gott und sagt, Kain, wo bist du? So wie Gott in den Garten kam und sagte, Adam, wo bist du? Kain durchlebt die Geschichte seines Vaters. Er macht dieselben Fehler wie sein Vater. Und dann redet Gott mit Kain. Und dann verflucht er Kain und vertreibt ihn vom Ackerboden, so wie Gott Adam und Eva verfluchte und sie aus dem Garten Eden vertrieb. So durchlebt Kain auch diese Vertreibung. Auch er ist jetzt ein Ausgestoßener, genau wie seine Eltern. Und dann macht Gott aber in seiner Gnade, und das ist das Krasse, Kain ist derselbe Sünder wie sein Vater Adam. Und nach Kain, seine Nachkommen werden auch Sünder sein. Und es werden keine besonders tollen Vorbilder sein. Das lesen wir gleich noch. Aber Gottes Gnade ist trotzdem da. Und das ist die Hoffnung in dieser ganzen Geschichte. Gott macht dieses Zeichen. Das ist wie, wie damals, als Gott die Leibröcke aus Fell für Adam und Eva machte. Wisst ihr? Er bedeckte Adam und Evas Schuld. Und so ist Gott gnädig mit dem Sünder Kain, dem ersten Mörder, und gibt ihm ein Zeichen zum Schutz. Und Gottes Gnade ist so groß. Selbst wenn wir fallen, selbst wenn wir Sünder sind, selbst wenn wir große, große Fehler machen, Gottes Gnade ist da. Und wir dürfen uns an Gott wenden. Und wir dürfen Vergebung von Gott empfangen. Und es macht Mut, diese Geschichte, obwohl sie schrecklich ist, obwohl es frustrierend ist zu sehen, dass eigentlich bis zur Sintflut die Menschheit immer, also eigentlich stetig abgleitet in Gottlosigkeit und angefangen von Kain hineinrutscht in die schlimmsten Dinge. Bis dahin, dass Gott sagt, es jammert mich. Ich bereue es, die Menschen gemacht zu haben. Die Menschheit bringt sich in eine Situation herein, wo Gott sagt, ich kann das nicht mehr aushalten eigentlich. Ich halte das mit denen nicht mehr aus. Das ist so krass, das ist zu schlimm geworden. Was die sich gegenseitig antun, ertrage ich nicht mehr. Und wir wissen, dass es auch wieder zu diesem Punkt kommen wird, wo Gott es nicht mehr erträgt. Wo Gott auch in Zukunft ein Gericht halten wird über diese Erde. Weil Gott es nicht unendlich erträgt, wie wir miteinander umgehen. Dass wir Brudermörder sind. Dass wir gewalttätig sind und so weiter. Was wir uns alles antun als Menschen. Aber dann kommt noch ein großes Hoffnungszeichen und das lesen wir jetzt zum Schluss. Kain erkannte seine Frau, auch das ist genau wie bei Adam und Eva. Also er wird vertrieben, er bekommt den Schutz Gottes zugesagt, er erkennt seine Frau, auch er kriegt ein Kind. Er kannte seine Frau, sie wurde schwanger und gebar Henoch und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael, Mehujael und Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech und Lamech aber nahm sich zwei Frauen, anders als Gott gesagt hat. Ne? Der Mensch soll einer Frau, auch anders als es von Gott geschaffen ist. Aber das ist eben schon hier diese menschliche Sünde und Bosheit und die Gier. Lamech nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zillah. Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Immerhin waren sie musikalisch. Und Zillah, auch sie gebar, und zwar den Tubal Kain, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden. Also sie war noch handwerklich begabt. Und die Schwester Tubal, Kains, war Nama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zillah, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Ein richtiger Ekel. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Der Mensch wird langsam schon größenwahnsinnig. Es geht ziemlich schnell alles. Aber jetzt kommt ein hoffnungsvolles Ende dieses Kapitels. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Und das wird hebräisch Shet oder Shet ausgesprochen. Und das bedeutet so viel wie ersetzen. Ja. Sie haben nicht aufgegeben, Adam und Eva, obwohl diese Familientragödie passiert ist. Kain ist weggelaufen, wurde weggeschickt, ist im Exil. Ihr einer lieber Sohn Abel ist gestorben, ist tot. Aber Adam und Eva geben nicht auf. Sie wird nochmal schwanger und sie bekommen Seth. Und Seth wird Abel ersetzen. Er soll der Ersatz für ihren verlorenen Sohn sein, für den verloren gegangenen Sohn Abel sein. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, sagt Eva, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm, wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und wir wissen, dass von diesem Seth ein großer Segen ausging. Dieser zweite Abel sozusagen, von ihm gingen eigentlich die beiden, oder er war der Vorfahre von diesen beiden großen Männern Gottes. Er war der Vorfahre von Henoch, den Gott, der mit Gott wandelte, und der Vorfahre von Noah. Also in all dieser Bosheit, in all dieser, ja, Mensch, in diesem menschlichen Versagen gibt es Hoffnung. Gott schafft Hoffnung. Lass uns beten kurz. Herr, ich danke dir, dass du ja mit deiner Weisheit nie am Ende bist, Herr. Auch wenn wir uns wenn wir uns unter aller Kanone benehmen, Herr, wenn wir auf falschen Wegen wandeln, Herr. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Vater bist. Danke, dass wir sehen, wie du auch Kain versuchst zurückzurufen, wie du versuchst, Kain aus seinem Zorn zurückzurufen, Herr, in die Beziehung zu dir, zurück in die Liebe zu rufen für seinen Bruder. Herr, bitte schenk uns, dass wir auf dich hören, wenn du zu uns redest, Herr. Hilf, dass wir hören auf das, was du sagst in deinem Wort. Wie Jakobus sagt, Herr, hilf, dass wir auf dein Wort hören. Dass wir nicht wie solche sind, die in den Spiegel schauen, sich umdrehen und vergessen haben, was sie gerade im Spiegel gesehen haben. Sondern ja, dass wir leben nach dem, was du sagst. Danke, Herr, dass du im schlimmsten Versagen trotzdem, dass wir deine Gnade noch sehen, Herr. Dass wir sehen, dass du dich erbarmst über den Sünder, über Kain. Dass du ihm dieses Zeichen gibst, dass du ihm Schutz gibst, Herr. Und Herr, wir sind auch Sünder, Herr. Wenn wir überlegen, Herr, dann ja, sind wir auch manchmal zornig, wir sind manchmal neidisch, Herr. Du siehst das, es liegt alles in uns, Herr. Und wir brauchen auch diese Vergebung, wir brauchen auch deine Gnade so sehr wie Kain, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du dein kostbares Blut vergossen hast, Herr, für uns. Wie es in Hebräer, wie wir es gelesen haben, Herr. Danke dafür, Herr, dass du dich selber geopfert hast, Herr, für unser Versagen, für unsere Sünde, um unsere Schuld abzuwaschen, Herr. Dafür preisen wir dich, Herr. Und danke, dass wir ein für alle Mal rein sind, wenn wir dir vertrauen. Ja, und wenn du unser Herr bist, Herr. Danke, dass du in diesem ganzen Chaos der Menschheit einen Weg hast, für uns, so wie du einen Weg hattest für Adam, für Eva, für Kain, für Seth, für Henoch, für Noah und später für Abraham und all die anderen. Herr, du hast deine Wege hindurch, durch die Bosheit und durch das Chaos dieser Welt und durch das Versagen von uns Menschen. Danke dafür. Das macht uns Hoffnung. Wir schauen mit Hoffnung auf die Zukunft, Herr, wo du wieder alles so zurück, du wirst wieder alles zurückbringen vom Krieg hin zum Frieden, von dem Chaos hin zum Paradies, zum Garten Eden, zur Gemeinschaft mit dir. Wir werden eines Tages wieder wandeln mit dir, so wie Adam und Eva. Herr, du wirst diesen Zustand wiederherstellen. Und danke für diese herrliche Hoffnung, die wir in dir haben, Herr. Und ich bitte dich auch, dass du uns jetzt reinigst, Herr, von allem Zorn und aller Bitterkeit, Herr, wovon wir gelesen haben, dass wir nicht diesen Pfad einschlagen, diesen Pfad, den Kain eingeschlagen hat, Herr. Reinige du uns bitte davon. Wir wollen es jetzt in deinem Namen loslassen, allen Zorn und alle Bitterkeit in unserem Herzen geben wir jetzt dir und bitten dich, dass du uns davon reinwäschst, Herr. Amen.
Ja, seid gesegnet und kommt gut nach Hause, ihr Lieben.